Im Kern geht es darum, also montags aufstehen, als ob es Absicht wäre. Es wird mit Antworten aus der Vergangenheit geantwortet auf die aktuellen Herausforderungen. Das, was wir da gerade alles im Außen erleben, ist so viel, dafür ist eigentlich unser Körper gerade nicht gemacht. Und gleichzeitig ist aber immer die Frage, wie lebensdienlich ist das Wirtschaften? Und das war natürlich kontraproduktiv, wo ich mir dann gedacht habe, okay, willst du mich jetzt wie ein kleines Kind bestrafen? Wir haben es schlichtweg nicht gelernt, mit Konflikten gut umzugehen. Konflikt ist nicht mit Streit verbunden, also Konflikt muss nicht laut sein. Eine Organisation ohne Konflikte gibt es nicht. Nur die Frage ist, wie gehen wir damit um? Gute Konfliktkultur ist definitiv ein Future Skill.
Willkommen zum Podcast Kompetenzgerangel mit dem wunderbaren Stefan Joland
und dem großartigen Christian Bach. Wir rangeln hier regelmäßig mit uns und unseren Gästen zum Thema Future Skills.
Future Skills sind für uns die Fähigkeiten, die wir alle brauchen, um unsere Zukunft aktiv zu gestalten. Persönlich, gesellschaftlich und für unseren Planeten. Hierbei geht es nicht nur um Technik, sondern vor allem um menschliche Kompetenzen, die in einer digitalen Welt immer wichtiger werden.
Genau, und mit diesen Skills schaffen wir alle die Grundlage für eine positive und lebenswerte Zukunft. Viel Spaß beim Hören.
Stefan, Mensch, schön, dass wir mal wieder zusammensitzen. Kannst du dir eigentlich vorstellen, dass dieses Thema Transformation und Future Skills als dein zentrales Business-Thema in irgendeiner Art und Weise mal in deinem beruflichen Leben relevant wird, also wirklich als dein Herzensthema?
Naja, offen gesagt nicht exklusiv, auch wenn es natürlich ein ganz elementarer Bestandteil meines Kerngeschäfts ist, des Headhuntings. Und letztendlich natürlich auch gewissermaßen der Treiber für meine Selbstständigkeit damals war. Aber kannst du dir das denn vorstellen?
Fangfrage, ne? Es ist ja tatsächlich so, dass ich ja meine Arbeit in der Agentur zurückgestellt habe, um mich mal der Zukunft zu widmen und einigen sinnvollen Sachen. Deswegen, da hätte ich so richtig Bock, mal mit einigen Menschen zu rangeln. Das machen wir ja hier regelmäßig. Vielleicht haben wir auch heute so dieses Transformationsthema noch mal ein bisschen stärker im Fokus.
Also meinst du jemand, der so für das Thema Future Skills nicht nur punktuell steht, sondern ein absoluter Experte auf dem Thema ist?
Ja, ganz genau. Also vor allen Dingen auch mal in großen Unternehmen, großen Organisationen war, das von innen kennt, Treiber auch dieser Transformation in den Unternehmen eben halt auch war, der das Thema auch der Startups vorangetrieben hat, vielleicht der wirklich dann auch dafür in diesem Bereich brennt.
Na siehst du, und genau den haben wir uns heute als Gast in den Podcast geholt. Aber wie immer gilt, am Anfang wird gerangelt, wir lernen unseren Gast in 60 knackigen Sekunden kennen.
Auf geht's! Hier kommt das 60-Sekunden-Gerangel.
60 Sekunden, um unseren heutigen Gast besser kennenzulernen.
Ob eine Frage oder ob 12 Fragen.
Egal, denn nach 60 Sekunden ist Schluss.
Los geht's.
Wie heißt du?
Ich bin Hendrik.
Hendrik, wie alt bist du?
Ich bin 35, musste gerade überlegen, tatsächlich eher 34, ich werde jetzt erst 35.
Wo lebst du?
Ich lebe in Köln im schönen belgischen Viertel.
Was ist denn so dein Jobtitel oder beziehungsweise deine Rolle? Wie würdest du das benennen?
Ich habe mehrere Rollen oder Titel. Im Kern bin ich Wirtschaftspsychologe, Organisationsentwickler und Mediator.
Und dein Unternehmen?
Ist No Bad Workdays.
Was wären drei Werte, mit denen du dich charakterisieren würdest?
Innere Klarheit, offen gewandt dem Menschen gegenüber und so ein urkölsches Grundvertrauen.
Welcher Mensch oder welches Erlebnis hat dich am meisten geprägt?
Tatsächlich mehrere unterschiedliche. Also es gibt immer wieder Menschen, die mich im Laufe von Ausbildung, Fortbildungen, Trainings begegnet sind.
Herzlich willkommen, Hendrik. Lass uns loslegen. Dieser zentrale Satz auf deiner Website spiegelt für mich großartige Aufbruchstimmung wider. Und er ist so simpel und doch so aussagekräftig. Ist das dein Mindset in einem Satz zusammengefasst?
Im Kern geht es wirklich ums einfach mal machen, loslaufen, ohne groß drüber nachzudenken. Nachdenken müssen wir natürlich auch am Anfang, aber es geht vor allen Dingen um dieses iterative, schrittweise Vorankommen.
Kann man diesen Appell auf das ganze Thema, ich sag mal New Work, Transformation, Change übersetzen? Es ist so einfach, man muss nur Bock haben, Dinge anzupacken und loszulegen.
Also loslegen trifft es ganz gut und Transformation loslegen wird auch ein Dauerzustand sein. Also viele denken immer wieder, dass Transformation abgeschlossen ist, ist ein Projekt mit Start oder Ende. Und dieses Loslegen und Machen wird uns nach wie vor begleiten.
Mit dem Projekt, das stammt wahrscheinlich aus deiner Corporate-Zeit, oder? Ist so der Klassiker.
Ja, definitiv. Dort war dann immer so die Frage, ja, wann ist denn jetzt dieses Change-Projekt abgeschlossen und wann sind wir endlich fertig mit dem Ganzen? Und vor allen Dingen, wenn wir eben diese Themen Selbstorganisation, Agilität vorantreiben, dann gibt es auch kein Ende. Natürlich gibt es unterschiedliche Phasen oder Projektphasen, wo man Dinge zum Ende bringen kann. Aber Selbstorganisation steckt ja schon im Namen drin. Das heißt, man muss sich die ganze Zeit auch immer wieder selbst organisieren. Und damit ist dann so ein Projekt nicht abgeschlossen.
Du hast eben schon gesagt, dein Company heißt No Bad Workdays. Ist das der Name deiner Plattform für Organisationsentwicklung, Konflikt, Kultur und Coaching im New Work-Zeitalter? Ich zitiere. Ist das der Kern des Ganzen? Willst du also Menschen und Organisationen dazu befähigen, ab sofort keine schlechten Arbeitstage mehr zu haben?
Im Kern geht es darum, also montags aufstehen, als ob es Absicht wäre und nicht zu denken, um Gottes Willen wieder zurück zur Arbeit, weil wir verbringen so viel Zeit, tatsächlich mehr Lebenszeit auf der Arbeit als vielleicht sogar in der Freizeit. Und daher ist es doch super wichtig, dass wir dort auch eine gute Zeit verbringen.
Kannst du mal kurz skizzieren, was ist das Themenspektrum deiner Arbeit? Also von wo bis wo geht das, was du machst?
Die grobe Überschrift ist tatsächlich Organisationsentwicklung und immer die Frage, wo möchte die Organisation sich hinentwickeln und vor allem Dingen, was für Tools, Methoden, Haltungen, Frameworks brauchen wir da? Und da greife ich auf eine ganze Vielzahl von Methoden und Tools zurück. Also ich finde, es gibt nicht diese One-Size-Fits-All-Lösung, sondern die Idee ist wirklich, Organisationen zu begleiten, dass sie ihr eigenes Betriebssystem findet. Und das bildet sich dann dahingehend aus, dass ich mit Teams zusammenarbeite, mit Führungskräften zusammenarbeite oder auch in Organisationen kommen, wenn dann die Hütte brennt.
Das heißt aber, die Kernaufgabe ist eigentlich, dass ein Unternehmen sagt, so wir wollen zukunftsfähig werden und müssen von Prozessen über Personal, über Themen, vielleicht auch in Richtung Produkte gedacht, müssen wir alles mal auf links krempeln und loslegen und hilf uns dabei. Und du guckst dir die Unternehmen dann an und sagst, okay, ich gehe erst irgendwie in das und das Thema oder in das und das Team rein und entwickelst das dann so bausteinmäßig, kann man das so?
Also im Kern geht es dann da vor allen Dingen den Fokus der Zusammenarbeit innerhalb von eines Teams, weil die kleinste Organisationseinheit ist immer ein Team und das gilt es oftmals eben zu entwickeln. Und dann kommen natürlich auch Marketing, Vertriebsthemen hinzu, aber im Kern geht es vor allen Dingen darum, wie wollen wir zusammenarbeiten, was brauchen wir, um gut zusammenzuarbeiten.
Du hast 6,5 Jahre beim Daimler geschafft, muss man dir sagen. Und knapp 5 Jahre bei der Bahn, also bei richtigen Dickschiffen der deutschen Wirtschaft und mittendrin auch da schon quasi von innen in so Transformationsthemen losgelaufen bist, aber glaube ich in einer ganz normalen Marketingrolle. Was war für dich so der Moment oder der Auslöser, aus dem heraus du dich in diese Richtung Transformation entwickelt hast?
So das erste Mal, dass ich mit anderem Arbeiten in Berührung gekommen bin, das war tatsächlich schon beim Daimler und da war so diese große Überschrift digitale Transformation. Und eine Methode, die in vielen Organisationen dort en vogue war, war Design Thinking. Und darum bin ich dann wirklich mit Design Thinking in diese Welt eingestiegen. Heute rückblickend würde ich sagen, Design Thinking ist eher so eine Kunsttherapieform für Organisationen. Man kann mal ein bisschen reinschnuppern, wie Arbeit auch anders aussieht, aber so wirklich Transfer in den Arbeitsalltag habe ich nicht gefunden, weil am Ende eines Design Thinking Prozesses kam immer eine App oder eine Toolbox dabei raus und ich habe mir aber die Frage gestellt, was gibt es für Methoden, Ansätze, um das auch wirklich ins Operative gut zu überführen und so bin ich dann über Agilität und Selbstorganisation zu den Themen gekommen, die ich heute bespiele.
War denn dann die Erkenntnis aus dieser doch sehr langen Corporate-Zeit, dass du deinen Beitrag zur Veränderung erfolgreicher leisten kannst, wenn du es als Externer machst?
Das war tatsächlich so diese Frage, als ich dann auch gewechselt bin. Ich bin ja dann von der Corporate-Welt in die Beratungswelt gesprungen, weil ich da schon gemerkt habe, das ist ein dicker Tanker und ich hatte nicht wirklich das explizite Mandat, diese Themen voranzutreiben. Ich hatte zwar schon diese Zuschreibungen im Bereich und dann war das Thema auch ganz fancy und dann wurde auch eine neue Projektstelle geschaffen. Da hatte ich allerdings schon innerlich gekündigt und den neuen Job in der Tasche. Das war also etwas zu spät. Das ist auch so ein Learning, man muss geduldig sein. Also und diese Geduld hatte ich nicht. Und Geduld heißt dann 1 bis 2 Jahre, bis irgendwas sich dann wirklich in Bewegung setzt. Und so bin ich dann in die Beratungswelt gegangen und war da unterwegs und habe viele Eindrücke gesammelt. Und gleichzeitig habe ich mir dann auch die Frage gestellt, wie ist das eigentlich? Lebe ich jetzt nur in meiner New Work-Welt? Bin ich so naiv? Oder funktioniert das auch bei der Deutschen Bahn? Und da habe ich dann den Test angefangen und geguckt, ob es funktioniert. Und dann bin ich tatsächlich lange da geblieben.
Das heißt, dieser Claim mit Lass uns loslegen, der ist noch gar nicht so alt und der stammt auf jeden Fall nicht aus der Zeit damals.
Naja, Lass uns loslegen stammt schon, weil das eben meine Haltung war, nur da konnte ich da zu Daimler-Zeiten nicht so wirklich in Umsetzung bringen.
Ja. Du bist selbstständiges Mitglied bei The Dive, wenn wir das richtig recherchiert haben, also auch einer der bekannten Plattformen, wenn man so möchte. Ist das für dich auch New Work, dass es eben nicht den einen, oftmals Corporate-Arbeitgeber gibt, sondern dass man in freien und selbstbestimmten Konstellationen und Zusammenschlüssen arbeiten kann und dadurch wirksamer wird?
Ich finde, das ist schon ein Zukunftsmodell, dass man immer wieder auch mit Menschen zusammenarbeiten kann, wo unterschiedliche Interessen zusammenkommen, wo vielleicht auch unterschiedliche Vorteile oder Synergien einfach entstehen und so liebe ich es entsprechend auch mit unterschiedlichen Menschen zusammenzuarbeiten in unterschiedlichen Projekten. So ist auch das Buchprojekt dann entstanden mit Dana und mir. Wir haben jetzt keine gemeinsame Firma und gleichzeitig arbeiten wir immer wieder an Themen zusammen, die uns beide dann beschäftigen.
Auf das Buch kommen wir im späteren Verlauf, was glaube ich auch ein sehr, sehr spannender Teil des heutigen Tages wird. Vielleicht nochmal so halb zurück, einer eurer Kernsätze lautet, Unternehmen, die Mensch und Gesellschaft dienen, die MitarbeiterInnen, KundInnen und sinnvolle Produkte in den Mittelpunkt stellen, treiben uns an. Was schätzt du, wie viele Unternehmen gibt es, auf die das so zutrifft?
Immer die Frage natürlich, was von diesen Aspekten in den Mittelpunkt gestellt wird. Ich glaube, viele Unternehmen finden sich im Kern da wieder. Und gleichzeitig ist aber immer die Frage, wie lebensdienlich ist das Wirtschaften? Und das habe ich mir tatsächlich zur Aufgabe gemacht, da mal näher hinzuschauen.
Gibt es für dich eine erreichbare, ideale Arbeitswelt? Wie sieht die aus?
Zielzustand ist vor allen Dingen, das passende Betriebssystem zu finden. Also ich würde auch nicht sagen, New Work und Agilität ist die One-Size-Fits-All-Lösung für alle Organisationen. Oder wir können jetzt nicht immer nur im Stuhlkreis sitzen und das funktioniert in gewissen Bereichen nicht. Also im OP, im Krankenhaus kann man jetzt eben nicht sagen, oh, Arterie getroffen, wir müssen uns mal in den Stuhlkreis setzen und mal gemeinsam überlegen, wie wir das Ganze klären. Da braucht es nach wie vor auch klare Anweisungen, Ansagen, klare Verfahren. Und deswegen eher so diese Idee oder das Idealbild wäre funktional, also dienliche Zusammenarbeitsmodelle für eine Organisation zu finden, die aber eben nicht nur auf Prozesse fokussiert ist oder nur auf künstliche Intelligenz, sondern die letztlich einmal den operativen Alltag gut strukturieren, aber eben auch, wie wir mit Entscheidungen umgehen, wie wir an der Organisation arbeiten. Ich nenne es ganz gerne immer den Steuerungsraum, gut beschrieben, aber vor allen Dingen auch den Beziehungsraum. Wie agieren wir untereinander und wie gehen wir in Beziehung zueinander? Aber auch der individuelle Raum, der oftmals in der Arbeitswelt keine wirkliche Aufmerksamkeit bekommt. Und wenn wir in diesen 4 Räumen unterwegs sind, dann können wir wirklich von einem guten Zukunftsbild von Organisationen sprechen.
Es ist wahrscheinlich doch trotzdem nach wie vor ein fluides Modell, sprich, wenn man mal ein einzelnes Unternehmen irgendwo hin entwickelt hat und man im Zustand ist, wo man sagt, okay, und jetzt passt das und jetzt ist es ein gutes Modell der Zusammenarbeit, sind wir 5 Jahre weiter und dann gibt es neue Erkenntnisse und eigentlich ist das ja ein Perpetuum mobile, wenn man so möchte, oder?
Das Wichtige ist wirklich, diese Veränderungskompetenz auch in den Organisationen zu verankern. Also mein größtes Anliegen auch als Berater ist, und das ist zwar vielleicht jetzt kontraproduktiv für meine Aufträge, mich überflüssig zu machen. Das heißt, dass ich auch dieses Wissen, wie jetzt dieses 4-Räume-Modell, was ich jetzt in aller Kürze gerade vorgestellt habe, dass dieses Wissen in den Organisationen verankert ist und aber auch Strukturen in den Organisationen verankert ist, dass die Organisation sich auch immer wieder von innen heraus weiterentwickeln können, sodass wir vielleicht auf einmal doch ein ganz anderes Gehaltsschema einführen, weil gerade andere Herausforderungen gerade da sind oder eben wir andere Meetings brauchen, aber wir brauchen dafür eben Räume oder Formate, um das überhaupt eben in die Entwicklung zu bringen.
Hast du mit deinem jetzigen Status quo dein ganz individuelles, persönliches Idealbild erreicht? Also frei, flexibel, selbstbestimmt, fluid?
Wenn ich jetzt so drauf schaue, ja, tatsächlich. Also ich habe vor einem Jahr mich komplett 100% selbstständig gemacht. Ich war die letzten Jahre immer wieder in so einem Hybridmodus. Am Ende habe ich für die Bahn nur noch 21,25 Stunden gearbeitet, um dort schön noch eben auch sozialversicherungspflichtig darüber zu sein. Das hat mir eben dann Sicherheit gegeben. Gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, so ein reduzierter Job ist jetzt auch nicht die Art und Weise, wie ich wirklich Wert stiften kann und möchte, zumal der Job dann auch in Berlin war und ich in Köln ja lebe. Und so habe ich jetzt ein gutes Modell für mich gefunden und immer wieder kann ich auch neue Projekte vorantreiben.
Ich sage das für mich selbst, dass ich eigentlich auch so einen Status quo habe, wo ich sage, ich arbeite so selbstbestimmt, dass es eigentlich das perfekte System für mich ist, aber dass ich trotzdem eben nicht weiß, was ich in 5 Jahren oder in 2 Jahren mache und da irgendwas dazukommen kann, irgendwas anderes wegkommt und wie du mit dem Buch Thema ja auch da auch was dann irgendwie dazu genommen hast.
Aber ja, ich schließe zum Beispiel gar nicht aus, dass ich, also ich könnte jetzt nicht sagen, niemals wieder Corporate oder sowas, das nicht. Also wenn irgendwie sich da eine Möglichkeit ergibt oder irgendwie mal interimsweise in eine Organisation reinzugehen, durchaus denkbar. Und das ermöglicht mir aber diese Flexibilität, weil ich eben nicht so gebunden bin an diesem fixen Modell. Ich muss immer in Festanstellung bleiben und alles, was anderes ist, gibt mir Unsicherheit.
Das ist aber spannend. Also für mich schließt das komplett aus, nochmal in Corporate zu gehen und hätte dich auch so eingeschätzt, gerade bei den Themen, die du ja...
Vielleicht, also dauerhaft nicht, also so interimsweise, so wie so ein fester Freier dann für einen gewissen Zeitpunkt. Mit, wo man merkt, mit der Erlaubnis und der Transparenz, dass eben auch Parallelprojekte nebenbei laufen dürfen. Weil das gibt es ja manchmal auch in Organisationen, dass die das eben nicht akzeptieren. Also bei dem Daimler war es so, dass meine Führungskraft mir verboten hatte, dass ich nebenberuflich arbeiten darf. Hey. Ich sollte doch eher mehr Leistung auf der Arbeit bringen. Und das war natürlich kontraproduktiv, wo ich mir dann gedacht habe, okay, willst du mich jetzt wie ein kleines Kind bestrafen? Wenn ich das mehr mache, bekomme ich davon wieder mehr. Und so bin ich da tatsächlich eher ins Abwandern gegangen, als dass ich da mehr Leistung in dem Moment gebracht habe. Also das muss Grundvoraussetzung sein, dass ich eine volle Freiheit und Flexibilität hatte. Und das war eben das Spannende bei der Bahn die letzten Jahre, dass ich da von meiner Führungskraft das absolute Vertrauen bekommen habe. War in den ersten 3 Monaten bei der Bahn nicht der Fall. Da habe ich mir den Endgegner ausgesucht gehabt, das Shared Service Center Buchhaltung.
Und schon nach Endgegner.
Das klingt nach Endgegner. Am Tag 1 dachte ich tatsächlich, ach du Scheiße, wo bist du hier gelandet? Und dann wurde ich tatsächlich binnen 3 Monaten intern abgeworben und mit dem Versprechen, und das Versprechen wurde auch eingelöst, dass ich die Dinge vorantreiben kann, wofür ich auch meine Stärken mit einbringen kann. Und so sind es dann fast 5 Jahre geworden.
Apropos Stärken, was sind denn die Top 3 Skills, die dich persönlich befähigen, deinen Job richtig gut zu machen?
Pragmatismus vor allem Dingen, einfach mal machen, einfach mal loslegen. Dann auch eine gewisse Neugierde, also immer wieder auch ständig Neues lernen, sich inspirieren lassen. Das heißt dann auch, dass ich immer wieder auch in Trainingsausbildung mich selbst befinde, weil ich dann vielleicht auch nochmal ein neues Puzzlestück finde. Was man mir auch nachsagt, vor allem Dingen, wenn ich in Konfliktklärungsprozessen bin, dass ich wie so ein Fels in der Brandung sein kann. Also so eine innere Ruhe, eine Erdung.
Du hast gemeinsam mit Dana Hoffmann das Conflict Culture Playbook geschrieben, ein Buch über gute Konfliktkultur. Da gehen wir, wie gesagt, gleich nochmal ein bisschen tiefer auch rein. Ist für dich gute Konfliktkultur ein Future Skill?
Auf jeden Fall. Konfliktkultur hat jede Organisation. Also das ist ja letztlich die Art und Weise, wie wir mit Konflikten umgehen. Aber vor allen Dingen gute Konfliktkultur ist definitiv ein Future Skill.
Du Und wenn du dir die Arbeitswelt von morgen vorstellst, welche Fähigkeiten sind aus deiner Sicht absolut unverzichtbar, um nicht abgehängt zu werden? Also grundsätzlich so dieses Thema Future Skills, was ist da der Kanon, wo du sagst, den sollte man mitbringen, um zukunftsfähig zu sein?
Natürlich ist gerade KI in alle Munde und alle Aufmerksamkeit, wenn ich so auch in Organisationen schaue, wird Richtung KI gelenkt. Und gleichzeitig ist aber auch vor allem Dingen, wenn wir da auf Future Skills schauen, das Zwischenmenschliche das Wichtige. Also auch wieder Räume in Verbindung zu ermöglichen, wirklich auch einander gut zuzuhören, gar nicht, weil jetzt erlebe ich immer wieder so Aussagen von wie, ja, die KI hat aber gesagt, also in einem Konflikt wird dann immer an die künstliche Intelligenz ausgelagert als höhere Instanz, sondern dass wir wirklich anfangen, einander wieder zuzuhören, zu verstehen. Und da ist wirklich das Entscheidende, diese Beziehungsqualität auf den Mittelpunkt zu stellen.
Wenn wir uns mal diese Beziehungsqualität anschauen und beispielsweise viele Punkte nicht an die KI auslagern, so gehen wir davon aus, dass in Prozessen Menschen ja immer noch große Visionen haben. Ne? Also natürlich in strategischen Prozessen, in Workshop-Prozessen beispielsweise großartige Visionen erarbeiten. Oftmals scheitert das dann aber zum Schluss an der Umsetzung, nehmen wir wahr. Wie gelingt uns denn deiner Meinung nach dieser Brückenschlag zwischen der strategischen Denke und dem operativen Handeln dann am nächsten Morgen?
Na, wenn wir auf eine Organisation mit so einer systemtheoretischen Perspektive draufschauen, dann hat eine Organisation erstmal keine Gefühle. Also da funktioniert in einer Organisation an sich, auf der formellen Seite, hat sie keine Gefühle, da würden die Prozesse funktionieren. Jetzt kommt natürlich der Faktor Mensch dazu. In einer Organisation sind Menschen und Menschen sind letztlich Temperaturfühler der Organisation. Also wenn da ein Prozess nicht rund läuft und dann, was vielleicht eine KI oder eine Kennzahl erst viel später erkennt, da gilt es, die Aufmerksamkeit hinzulegen. Also wenn dann Prozesse nicht funktionieren, dann liegt es vor allen Dingen darum, dass die Menschen, die diese Prozesse dann wirklich ausführen oder die Schnittstelle zwischen Prozess und eben Mensch, also so ein bisschen Human Interface, diese Schnittstellen, dass die Schwachstellen sind. Und dann glaube ich, dass eben Prozesse nicht wirklich auch umgesetzt werden oder nachhaltig etabliert werden können.
Du hast die KI schon angesprochen, das ist sicherlich so eine der Sachen, die uns gerade von außen so ein bisschen dran drängt. Wir haben die viel zitierte Multikrisensituation auf der Welt. Es sind also viele Dinge, die moderne Welt verlangt eigentlich von uns ja, dass wir so permanent mit Unsicherheit, mit Widersprüchen eben halt auch umgehen. Wie trainierst du eigentlich deine eigene Toleranz gegenüber dieser ganzen Ambiguitäten, die da auf dich und auf uns alle einprasseln?
Also erstmal geht es darum, das zu akzeptieren. Also, dass es nicht mehr das eine gibt und dass es die eine Antwort gibt, sondern dass wir sowohl in so einem sowohl als auch das akzeptieren einfach. Und dann ist es aber vor allen Dingen, da kommt, spielt so ein bisschen auch meine eigene Lernreise, die ja auch nach wie vor weitergeht, hin Thema Nervensystem einfach. Also wenn wir es nicht schaffen, unser Nervensystem in eine gute Regulation zu bringen, das heißt, wenn wir nicht gut in unserem parasympathischen Nervensystem sind, dann können wir nicht eben auf das Chaos im Außen gut reagieren, weil dann kommen eben Verhaltensmuster, dass wir eher flüchten oder kämpfen oder eben einfrieren, so dieses ganz klassische Flight, Fight or Freeze. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Wenn wir jetzt fernab von Methoden, Skills oder dergleichen uns das anschauen, Thema Nervensystemregulierung. Das ist wirklich für unsere Zukunft, weil unser Körper kommt aus der Steinzeit. Das, was wir da gerade alles im Außen erleben, ist so viel. Dafür ist eigentlich unser Körper gerade nicht gemacht. Und dann kommt noch die Digitalisierung, KI dazu, die Schnelligkeit, wie viele Mails ich mittlerweile in einer Stunde schreibe mit dank KI, ist halt krass. Und gleichzeitig merke ich aber auch irgendwie, ich bin da in meinem Hamsterrad dann auch gefangen. Und da spielt das Thema mit uns selbst wieder in Kontakt kommen, Nervensystemregulation, tatsächlich auch eine sehr, sehr wichtige Rolle.
Das Nervensystem zu regulieren, da kommt man ja dann immer schnell zu diesem umgangssprachlichen, nun atme doch mal durch. Du hast tatsächlich eine Ausbildung zum Atemcoach durchlaufen, erfolgreich. Warum?
Einmal das, aber nicht nur atme das weg, sondern eben Atem kann extrem großer Schlüssel sein, um überhaupt in Kontakt wieder mit sich selbst zu kommen. Und das ist eher so aus einer Selbsterfahrung heraus entstanden, dass ein Kollege mal in einem Workshop für nach der Mittagspause statt so ein witziges Warm-up, wir klatschen irgendwie High Five in die Hände, mal eine Atemmeditation angeleitet hat und habe selber gemerkt, wow, das macht richtig viel bei mir. Und dann habe ich immer wieder ein bisschen experimentiert und habe gemerkt, selbst die Anzugträger mit Krawatte und Lederschuhen, die zu mir in den Workshop kommen, lassen sich auf Atem ein, weil es halt eben ein Job ist. Wir müssen irgendwie zählen, 1, 2, 3, 4 ein, 1, 2, 3, 4 aus. Währenddessen, wenn ich jetzt sagen würde, wir setzen uns jetzt alle hin, schließt gern die Augen und wir meditieren und machen eine Traumreise, dass da irgendwie ich die dann oftmals natürlich verliere und über dieses Atem, weil Atem ist unsere Fernbedienung fürs Nervensystem, bin ich eigentlich in dieses Thema eingestiegen und merke eben, wie wichtig es ist, Sicherheit. Wir müssen Sicherheit in uns selbst finden. Und was ich erlebe, ist eher, wir suchen gerade Sicherheit im Außen. Und dann ist es nicht verwunderlich, dass es dann eben so extreme Pole, wenn wir uns politisches Weltgeschehen anschauen, entstehen, weil wir versuchen, irgendwo im Außen die Sicherheit zu finden.
Thema Sicherheit, diese psychologische Sicherheit, die wir ja heutzutage eigentlich in der modernen Arbeit haben wollen. Sie gilt als Schlüssel für erfolgreiche Teams, sagt man immer. Wie bekommen wir das denn hin, dass wir über unbequeme Wahrheiten und Ängste sprechen können in der Arbeit?
Wir müssen die Erfahrung machen, dass es einmal nicht wehtut in dem Moment und die Erfahrung machen, dass das nicht irgendwann wieder wie so ein Bumerang zurückkommt. Mhm. Also nicht nur, wir sitzen im Stuhlkreis und jeder hat mal geteilt, wie es einem geht, sondern dass ich wirklich das absolute Grundvertrauen habe, dass das nicht irgendwie gegen mich in Zukunft verwendet wird. Mhm. Das sind, glaube ich, die Grundprämissen, um überhaupt psychologische Sicherheit zu ermöglichen. Wir können jetzt nicht einfach draufschreiben, ihr habt psychologische Sicherheit und gut ist, sondern vor allen Dingen, wir müssen Erfahrungsräume dafür schaffen. Und das kann dann sein, dass wir, wenn es einen Konflikt gibt in einem Team, den vielleicht mal auf eine andere Art und Weise klären, als dass es die Führungskraft dann irgendwie als Richterin am Ende richtet, sondern dass wir wirklich gemeinsam da begleitet, vor allem Dingen empfehle ich da immer, in die Klärung gehen.
Wunderbare Überleitung zum Thema Konflikte. Also Konflikte gibt es ja generell im Alltag. Das sehen wir tagtäglich, kriegen wir es in den Nachrichten, aber erleben es natürlich auch in unserem privaten und auch in unserem geschäftlichen Umfeld. Welche Fragen stellst du dir denn so in so einer Konfliktsituation, um Lösungen zu finden, von denen dann wirklich aber auch alle Parteien profitieren? Geht es überhaupt?
Erstmal, wenn ich Teams begleite oder Parteien begleite, dann bin ich nicht für die Lösungsfindung verantwortlich. Ich bin nicht der Berater und sage, ich habe jetzt wahrgenommen folgendes Problem, sondern ich begleite die Menschen dabei und da nehme ich so eine sehr systemische Haltung ein, dass eben das Wissen und die Expertise im System liegt und dass die besten Lösungen auch nur von den Menschen herausgetragen werden. Das ist eine Grundvoraussetzung. Was ich aber bereitstelle oder was mein Job ist, diesen Rahmen zu ermöglichen, dass die Menschen überhaupt in den Dialog kommen und eben auch mit dem sich verstanden fühlen, was sie gerade sagen und dass es kein Diskurs oder eine Debatte wird, wo nur Argumente nacheinander ausgetauscht werden, sondern dass wir wegkommen von der Sachebene hin zu dem, wie geht es mir eigentlich damit, was ist mir wichtig, was hat mich bewegt und warum habe ich vielleicht auch so gehandelt und was sind die Hintergründe?
Wir haben ja schon einige Stationen aus deinem Leben gehört. Bist mittlerweile freies Radikal vielleicht auch ein Stück weit. Was hat dein Bewusstsein für dieses solidarische Miteinander und für eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung in den letzten Jahren mit dir gemacht? Wie hat es dein eigenes Handeln eben halt auch verändert?
Vor allen Dingen, dass ich versuche immer wieder diese Räume zu ermöglichen, auch wenn ich eben mit Teams, Organisationen arbeite, auch außerhalb vom Konfliktfeld, dass ich immer wieder dort auch Menschen diese Erfahrung bringe, was heißt es wirklich, in Verbindung, in Kontakt zu kommen. Ich war jetzt vor kurzem auf einer Konferenz und habe dort eine relativ simple Übung einfach gemacht während eines Vortrags. Und da flossen dann tatsächlich Tränen und Verbindung. Und es war so simpel, eine Person berichtet 2 Minuten über ein besonderes Ereignis, eine Sache, die diese Person bewegt hat. Und das erzähle ich jemandem der gegenüber sitzt und diese Person schenkt mir wortwörtlich 2 Minuten einen Augenblick. Und nach diesen 2 Minuten, 1 Minute, darf die Person wiedergeben, was sie verstanden hat, was bei ihr angekommen ist. Und das machen wir 3 Runden hintereinander. Das heißt, ich habe wieder 2 Minuten, kann nochmal nachjustieren. Und alleine durch diese Erfahrung, hey, da hört jetzt jemand mir mal wirklich zu, ohne dass jemand sofort mit der Senftube da herkommt und sagt, ja, habe ich auch erlebt und ich war auch in Spanien im Urlaub, bis hin zu irgendwie Ratschläge gibt. Diese Qualitäten versuche ich immer wieder zu ermöglichen oder vielleicht auch am Checkout von einem Workshop nochmal irgendwie so einen Hinweis geben und so auf die aktuelle gesellschaftliche Weltlage hingeben. Das ist meine Form von Aktivismus. Also da Erfahrungsräume schaffen, glaube ich, bringt mehr als auf die Straße gehen.
Mhm. Wenn wir über globale Herausforderungen sprechen, wir haben das Ganze ja gerade schon so ein bisschen gestreift, welchen konkreten Beitrag möchtest du in 2026 noch leisten, um die Welt ein Stückchen besser zu hinterlassen? Ist das machbar? Hast du da Ziele in dem Bereich?
Ein Ziel ein Stück weit verfolge ich gerade mit Dana zusammen wieder. Wir schreiben gerade am 2. Buch rein über die Restorative Circles. Also die Restorative Circles stellen wir auch im Conflict Culture Playbook vor. Und gleichzeitig merken wir aber, es braucht genau diese Dialogräume. Und deswegen gibt es nochmal eben das 2. Buch und mehr Restorative Circles, mehr Räume für Konflikte in Organisationen schaffen, weil überall ist mega Druck, die Buden brennen und gleichzeitig wird irgendwie Ansage von oben und das kann nicht die Antwort sein. Wir brauchen neue Antworten auf die heutigen Fragestellungen und was ich eben erlebe im Management ist immer, es wird mit Antworten aus der Vergangenheit geantwortet auf die aktuellen Herausforderungen. So können Restorative Circles eine Möglichkeit sein oder wäre mein Wunsch in 26 das weiter als festen Bestandteil in der Organisationspraxis zu bekommen.
Könnte es auch so ein Punkt sein, grundsätzlich das Thema Konfliktkultur eigentlich über alle Organisationen und Unternehmen oder in alle Organisationen und Unternehmen hineinzubringen?
Also ein Bewusstsein für Dialogräume, definitiv. Also wir können es Konfliktkultur nennen, so haben wir es im Buch genannt, aber vor allen Dingen wegzugehen von etwas funktioniert nicht und es kommt die Ansage von oben. Hinzu, wir nehmen uns erstmal Zeit und wollen erstmal ins Verstehen kommen und gehen gemeinsam dadurch einen Prozess, wohl wissend, dass es natürlich auch eine Hierarchie und formelle Struktur gibt, aber dass wir eben auch Momente im Alltag finden, wo wir diese ganzen Rollen mal ein bisschen leiser machen und dass wir uns als Menschen auch wieder begegnen können.
Du hast in unserem Fragebogen gesagt, dass du auch Menschen als Conflict Culture Facilitatoren ausbildest, also wäre das so ein Multiplikatorsystem, was du, also so ein Stein ins Rollen bringen, sagst du, und das kriegen wir über das ganze Land und vielleicht auch über die ganze Gesellschaft, über die Völker dieser Erde hinweg, wenn man ganz groß denkt?
Also wichtig ist tatsächlich, dass diese Kompetenz in den Organisationen verankert ist. Deswegen bilde ich auch super gerne Menschen aus, um denen dieses Wissen zu übermitteln, damit eben da auch ein Vertrauensverhältnis da ist. Es ist was anderes, als wenn eben der externe Berater oder Mediator in die Organisation kommt, hinzu irgendwie, es gibt Menschen in der Organisation, die ich schon kenne, die ich eben bei so schwierigen Themen ansprechen kann. Und wenn wir auf die Gesellschaft oder auf die Welt schauen, wenn wir eben im Unternehmen vielleicht die Erfahrung machen und lernen, wie können wir mit Konflikten anders umgehen, dann kann sich natürlich auch gesellschaftlich was verändern. Und wir haben es schlichtweg nicht gelernt, mit Konflikten gut umzugehen. Und das Elternhaus oder die Familie ist jetzt nicht der ideale Lehrraum. Und im Unterricht gibt es das auch nicht. Weder in der Grundschule noch in der Uni gibt es das Konflikt als Schulfach. Und das bräuchte es eigentlich.
Und du sprachst gerade von Unternehmen, das heißt, eigentlich wie so eine Art Schiedsstelle dann im Unternehmen? Oder wie könnte das systemisch verankert sein?
Naja, Schiedsstelle gibt es ja schon oder eine zentrale Anlaufstelle. Also bei der Bahn gab es die Ombudsstelle. Das muss ich erstmal wissen. Also wenn ich immer mit den Bahnkollegen in Workshops war, wenn es um das Thema Konflikte geht, habe ich dann mal die Frage gestellt, wer kennt die Ombudsstelle? Kaum einer kannte die. Und das klassische Mediationsverfahren sieht dort aus. Ich muss erstmal diese Stelle kennen. Findet man dann im Intranet und dann kontaktieren, dass man eben einen Konfliktfall hat. Dann wird es bewertet, ob es mediationsfähig ist und dann wird man an den Mediatorenpool weitergeleitet. Was haben wir in unserem Bereich gemacht? Wir haben unterschiedliche Menschen, von Führungskräften, agile Coaches, Mitarbeitenden, eben in verschiedenen Methoden, unter anderem eben den Restorative Circles, ausgebildet, sodass das einmal ein Bewusstsein war für, es gibt auch andere Ansätze, wie jetzt Mediation oder eine Retrospektive und gleichzeitig eben auch Leute, die direkt kontaktiert werden können. Und das ist eigentlich die Idee, dass in jedem Bereich letztlich Menschen sind, die eben auch das mitbringen, heißt aber nicht, dass es eine Vollzeitstelle ist, sondern Menschen, die vielleicht eh als Scrum Master, OKR Master, agiler Coach unterwegs sind, dass die eben auch diese Expertise mitbringen.
Dieses Thema Konfliktkultur ist ja auch im Prinzip eins in jeder privaten, persönlichen Beziehung. Und auch da gibt es ja, sag mal, Experten, die da bis hin zu, ich sag mal, Eheberater oder wie auch immer, die auch letztendlich so eine Art Konfliktmanagement dann unterstützen. Nochmal, ne, global galaktisch gedacht, könntest du doch dann jetzt irgendwie einer derjenigen sein, die eben sagen, so, wir kriegen die Welt wieder zum Guten gedreht, dadurch, dass wir dieses Thema Konflikte lösen, anders verankern, als es vielleicht jetzt gerade in der jetzigen Zeit in der Gesellschaft drin ist. Wäre das so ein Weg, wo du auch nochmal dich hinentwickeln könntest, sagen könntest, okay, weg von Unternehmen gedacht hin zu gesellschaftlichen Konfliktlösungspotenzialen?
Ab und an sind wir auch eben ehrenamtlich in Initiativen beispielsweise unterwegs, also die sich vielleicht auch sogar um weltpolitisches Geschehen kümmern und die sich dann, oh Wunder, auch Streit oder dass es einen Konflikt gibt. Also eine Welt ohne Konflikte wird es nicht geben. Das ist tatsächlich eine Utopie, auch eine Organisation ohne Konflikte gibt es nicht. Nur die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und das wäre natürlich eine schöne Möglichkeit. Ich glaube, dass es immer Menschen dafür braucht, die das begleiten. Selbst wenn ich privat im Konflikt bin, da wünsche ich mir manchmal auch irgendwie so ein Hologramm, was auftaucht, weil das ist letztlich eine Fehlprogrammierung unseres Hirns. Natürlich, wenn Emotion im Raum ist, können wir auf Hirnareale nicht zurückgreifen, die es eigentlich dafür gerade braucht. Und da wird mir dann auch immer wieder im Konflikt vorgeworfen, ja, du machst Workshops zum Thema gewaltfreie Kommunikation und du bildest aus und hier und da. Aber das ist ganz menschlich und wir brauchen Menschen, die immer wieder auch das begleiten.
Ganz viele Leute sagen ja, eine gute Partnerschaft braucht auch immer wieder den Streit, den Konflikt, dass man den eben gemeinsam austrägt. Glaubst du, hilft ein guter Streit? Braucht es den für eine Beziehung, welcher Art auch immer, also auch auf Unternehmensdenke gedacht?
Also mir wird manchmal privat auch vorgeworfen, ich kann nicht streiten und gehe da eher raus. Und das ist natürlich auch wieder die Frage unserer Sozialisierung. Also auch, was haben wir erlebt, aus welchem Elternhaus kommen wir, wie war das Verhalten unserer Eltern? Und da ist nicht Eltern allgemein, sondern auch eben, wie hat die Mutter reagiert, oder weibliche Bezugsperson, wie hat die männliche Bezugsperson reagiert, welche Strategien haben die gewählt? Und das ist wirklich entscheidend, immer wieder da in den Kontext zu sehen. Aber Konflikt ist nicht mit Streit verbunden. Also Konflikt muss nicht laut sein. Aber wir brauchen eben Möglichkeiten, darüber zu sprechen, worum geht es mir eigentlich? Was ist mir wichtig?
Du hast ja gerade gesagt, Elternhaus oder das Elternhaus angesprochen. Vorhin hast du so gesagt, naja, es macht ja irgendwie keiner so in den frühen Jahren. Wir sind tatsächlich demnächst, können wir jetzt schon verraten, in einer Schule und sprechen da auch mit Menschen. Würdest du dir wünschen, dass Konfliktkultur ein Schulfach wäre? Oder vielleicht auch in einer weiterführenden Ausbildung, Berufsbildung irgendwie?
Unbedingt. Also es sind auch so ein paar Bälle, die ich gerade noch jongliere mit Menschen aus meinen Ausbildungen, die genau das Gleiche gerade identifiziert haben und sagen, hey, wir müssen das irgendwie an die Schulen bringen. Und da, wenn es da auch von den hörenden Menschen gibt, die sagen, hey, das muss irgendwie an die Schule, kontaktiert mich da gerne. Also wir entwickeln gerade auch fleißig Ideen, wie man zum Beispiel die Restorative Circles oder restaurative Praktiken oder vielleicht auch eine Überschrift ist restaurative Schule, das an den Start bekommt. Wohl wissend, dass es natürlich auch wieder unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Ideen auf Schule natürlich einströmen. Also da gibt es ja unterschiedliche Lösungsansätze, aber ich glaube fest daran, dass wir dort Konflikte auf jeden Fall mehr einen Raum geben können oder sollten.
Wir haben gerade in die Schule geguckt. Vielleicht gucken wir tatsächlich mal bei dir zurück. Wenn du deinem jüngeren Ich einen Rat bezüglich der Fähigkeiten geben könntest, die in Zukunft wirklich zählen, welcher Rat wäre das?
an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Geduld, mehr geduldiger zu sein und gleichzeitig aber auch einfach dieses wieder Loslaufen machen. Und was auf keinen Fall fehlen darf, ist dieses immer Lernen. Also das ist bei mir auch so ein Phänomen, wenn ich in einer Ausbildung gerade bin, melde ich mich schon fast zur nächsten an. Dass das immer wieder, weil ich dann wieder was Neues entdecke, neues Puzzlestück, dass ich das wirklich dann immer wieder auch versuche, das Puzzle komplett zu machen. Das hört nicht auf. Also nicht nur sozusagen nach der Uni ist das Lernen abgeschlossen, sondern immer wieder lebenslanges Lernen, was man immer so schön sagt, aber wirklich auch da auch immer wieder über den Tellerrand schauen.
Das Thema Yoga hast du uns im Vorhinein auch gesagt, da bist du gerade dran. Und das Thema Atmen oder Atemtechniken. Was gibt es da noch für Themen, die du schon hinter dir hast oder die du vielleicht auf so einer Bucketlist hast?
Was tatsächlich ein großes Thema gerade ist, so diese Konsequenz aus dem Atmen und diesen Blick auf das Nervensystem und dysregulierten Nervensysteme, bin ich mit in Kontakt gekommen, nicht nur eben das, was im Außen gerade passiert, dysreguliert unser Nervensystem, sondern die Erfahrung, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, wenn etwas zu schnell, zu plötzlich war, dass das in unserem Nervensystem abgespeichert ist. Manche nennen das Trauma, dass man da hinschauen kann oder sollte. Und deswegen mache ich tatsächlich gerade auch eine dreijährige Traumatherapeutenausbildung, um da tiefer einzusteigen, weil ich glaube mittlerweile, wenn wir eben dysreguliert sind, und das hängt nicht mit diesem ganzen Chaos da außen zusammen, sondern eben die Erfahrung, die wir gemacht haben, dann können wir keine guten Entscheidungen für die Zukunft treffen. Ein verrückter Traum ist für Top-Politiker und Top-Manager, dass die zumindest irgendwie in eine Form von Therapie, im besten Fall Traumatherapie durchlaufen, um überhaupt offiziell diese Posten zu betreten. Und mit Trauma ist ja nicht verbunden immer das große Kriegstrauma oder Schocktrauma, sondern es kann eben was sein, was vielleicht in unserer Kindheit, Jugend zu viel, zu schnell, zu plötzlich für unseren Körper. Und Trauma ist nicht das Ereignis, sondern das, was unser Körper daraus macht. Und da schaue ich jetzt immer wieder tiefer rein und habe mich da auf die nächste Lernreise begeben.
Lieber Henrik, wir haben immer drei einheitliche Abschlussfragen. Du kennst das aus vielen Podcasts. Was macht dich denn noch zukunftszuversichtlich?
Zukunftszuversichtlich wirklich dieses Grundvertrauen einfach und eben auch aus dieser Erfahrung heraus, wenn ich Menschen diesen Raum ermögliche, mit sich selbst und mit der anderen Kontakt zu kommen, dass das auch was verändert. Also ich habe eine Führungskraft im Training und die sagt, jedes Mal, wenn er die Hofeinfahrt reinläuft, dann ist es wie eine andere Welt betreten und er bereut es und er bedauert es, dass es jetzt erst entdeckt für sich. Und am Anfang war so in den ersten Modulen, ich fühle ja gar nichts bei diesen Übungen und sowas. Es geht viel um Embodiment, auch von Verkörperung, dieses Erlebbarmachen. Und im letzten Modul oder vorletzten Modul vielmehr, da flossen auch bei ihm dann die Tränen mal, weil er merkte, wow, krass, da berührt mich gerade wirklich was. Und da kommt in Kontakt mit sich selbst. Und wenn wir diese Räume ermöglichen, dann glaube ich auch, dass wir wieder auch mehr als Gemeinschaft zusammenrücken können.
Welchen Menschen sollten wir deiner Meinung nach als Gast in diesen Podcast einladen, um mit ihm zu den Future Skills zu rangeln?
Also ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, mal mit Dana zu sprechen, weil wir tatsächlich auch ein bisschen von der Art und Weise sehr, sehr unterschiedlich sind und auch nochmal unterschiedlich auf die Themen tatsächlich schauen, was total eben in unserer Zusammenarbeit uns bereichert. Also das lohnt sich auf jeden Fall auch mit ihr mal über diese Themen oder andere zu sprechen.
Warte mal ganz kurz, wie seid ihr beiden zusammengekommen? Durch einen gemeinsamen Auftrag irgendwo? Oder?
Dana war Teilnehmerin bei mir. Zur Pandemie habe ich ein Format mit anderen Kollegen gehabt. Die nannte sich Remote Team Coach Ausbildung. Da war ja so, kannte noch keiner Zoom, kannte noch keiner Breakout. Und wir haben die Frage uns auch selber gestellt, wie können wir eben auch Teamentwicklung virtuell gut machen? Und Dana war bei uns im Training mit drin und dann war Pandemie vorbei. Und ich wusste, Dana kommt eben auch aus der klassischen Bühnenmoderation Und ich hatte ein großes Projekt, 200 Menschen, ich vorne auf der Bühne und ich fühle mich halt im Stuhlkreis am wohlsten. Und dann habe ich Dana gefragt, nimmst du mich mit an die Hand auf die Bühne? Und ich nehme dich mehr mit an die Hand in den Stuhlkreis. Und so ist wirklich eine Freundschaft und langjährige Zusammenarbeit entstanden.
Jetzt haben wir gehört, das zweite Buch wird gerade geschrieben. Magst du schon verraten, wann VÖ ist?
Im Herbst kommt es raus.
Im Herbst.
Genau, da geht's jetzt. Wir sind jetzt gerade in den finalen Zügen, die schreiben die letzten Seiten und im Herbst kommt es raus.
Fantastisch, wir freuen uns jetzt tatsächlich schon drauf und ganz lieben Dank für den Tipp. Wir kommen gerne zurück, das war Dana dann vielleicht mal ansprechen. Kommen wir zur letzten Frage. Was sind für dich die drei Kompetenzen, die wir als Menschen zukünftig beherrschen müssten, um unseren Enkelinnen und Enkeln eine lebenswerte Zukunft zu ermöglichen?
Also Stichwort Ambiguitätstoleranz, was ja heute schon gefallen ist, also dieses Aushalten können mit Unterschiedlichkeiten, aber eben auch Unterschiedlichkeiten zu akzeptieren. Dann wirklich auch dieses Sprechen und Zuhören, also in dieses Verstehen kommen wollen. Und sich selbst besser zu verstehen, also Thema Nervensystem, selber merken, okay, mein Körper hört ja nicht beim Kopf auf oder mein Körpergedächtnis vor allen Dingen auch nutzen, also ins Spüren kommen, Gefühle auch wahrzunehmen und sie ausdrücken zu können.
Vielen Dank, lieber Hendrik. Das war ein wunderbares Homecoming hier für mich nach Köln.
Ganz lieben Dank, dass wir heute hier sein durften, dass wir Schreckenskammer trinken durften, aber vor allen Dingen auch einen großen Schluck aus deinem Leben sozusagen nehmen durften, von deiner Kompetenz schlürfen durften. Mehr Wortspiele fallen mir nicht ein, deswegen höre ich lieber auf. Ganz, ganz lieben Dank, lieber Hendrik.
Danke euch.
Danke.
So, Stefan, das war unser Podcast mit Hendrik Mossert. Ein kurzer, wilder Ritt, wie ich fand, sehr, sehr tief. Was nimmst du denn mit?
Das war für mich sehr beeindruckend, wie er wirklich on the point die Antworten geliefert hat und sein Wissen mit uns geteilt hat. Nicht ausschweifen, sondern wirklich, als hätte er die Fragen vorher gekannt, was nicht der Fall ist. Und das zeigt einfach, wie tief er drin ist in diesen Themen. Was nimmst du mit?
Ich fand das ganz gut, dass wir tatsächlich heute mal mit ihm gemeinsam in seinem Revier gewildert haben, der Konfliktkultur als Autor des Conflict Culture Playbooks. Und mir war es noch nicht so bewusst, wie wichtig eigentlich so dieses Thema Konflikte angehen, sinnvoll angehen eben halt auch ist. Und wenn wir sehen, dass die Welt gerade doch sehr mit großen Konflikten bestückt ist, sollten wir uns dem Thema, denke ich mal, dringend nähern, oder?
Na, eigentlich ist das ja wie bei vielen anderen unserer Folgen auch so, dass ich im Vorhinein denke, sondern dass jetzt wir gehen da monothematisch an irgendwas ran und kommen ja in der Regel über den Business-Kontext und stellen dann eben ganz schnell fest, dass sich ganz viele dieser Themen und der Future Skills eben dann doch auf das Thema Persönlichkeit widerspiegeln, auf das Thema Gesellschaft. Und ja, ne, also wenn man diese Themen sich mal wirklich vorknüpft, jeder für sich, wir alle miteinander, dass sicherlich die Welt eine bessere werden könnte.
Also haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen was vor, oder?
Und wir haben unseren Auftrag.
Ganz genau. Deswegen freue ich mich jetzt schon aufs nächste Mal. Stefan, ich danke dir.
Danke dir, Christian.